HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit David Ranan. Gastgeberin ist Regina Oehler. Dr. David Ranan ist Kultur- und Politikwissenschaftler mit ungewöhnlichen Forschungsfragen und mit einer ungewöhnlichen Biografie. Er hat 3 Pässe, den israelischen, den britischen und den deutschen. Er ist Fellow am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin und forscht am Peirce Institute for the Study of Antisemitism in London. Und für seine Studien spricht er mit sehr unterschiedlichen Leuten, mit jungen Israelis über ihren Dienst in der israelischen Armee, mit jungen deutschen Juden über ihr Leben in Deutschland, mit muslimischen Studierenden und Akademikerinnen und Akademikern in Deutschland über deren Einstellung zu Juden und er spricht mit ihnen über Antisemitismus. Er hat viele spannende Ergebnisse und zieht daraus Schlussfolgerungen, die zumindest für mich manchmal sehr überraschend sind. Schön, dass Sie heute hier sind, David Ranan.
Ich freue mich auch, hier zu sein.
Viele Ihrer Forschungsfragen, die sind ja eng verwoben mit Ihrer eigenen Biografie. Und die spiegelt sich auch schon ein bisschen in Ihrem Namen, finde ich. Denn David Ranan, das ist nicht der Name, der in Ihrer Geburtsurkunde steht, habe ich gelernt. Seit wann heißen Sie sich David Ranan?
Ja, ich bin 46 als David Rosenzweig geboren und 1955 haben meine Eltern den Namen auf Ranan hebraisiert.
Aha, Sie sind geboren als David Abraham Thomas Rosenzweig.
Genau.
Im Mai 1946 in Tel Aviv. Und Sie haben auch erzählt, damals war das noch Palästina, Sie haben auch erzählt, Sie heißen Thomas als Referenz an Thomas Mann.
Ja, 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 meine Eltern waren beide große Thomas Mann-Liebhaber. So, dass als sie heirateten, sie je die ganze Thomas-Mann-Literatur in die Ehe mitbrachten. Ich besitze heute alle Thomas-Mann-Bücher 2-mal.
Ihre Eltern stammen beide aus Deutschland, auch alle 4 Großeltern stammen aus Deutschland. Die mussten fliehen aus Deutschland, Nazi-Deutschland. Ihre Mutter ist in Frankfurt geboren. Ihr Vater hat in Berlin gelebt und studiert. Und Ihre Mutter ist dann mit 13 Jahren allein nach Palästina geflohen, zunächst allein. Später sind dann Ihre Eltern nachgekommen. Hat Ihre Mutter Ihnen davon erzählt, wie das war, allein aus Frankfurt nach Palästina?
Sie hat wahrscheinlich anekdotal Sachen erzählt, aber es kam nicht als eine Erzählung. Und sicher gab es dann nie eine Klage. Aber ich wusste und weiß auch heute noch lauter kleine Punkte aus ihrer Reise, aus der Seeüberfahrt nach Palästina, über den Anfang in so einer Agrarschule. Das war ein Agrarinternat, Ben Shemen, das damals viele deutsche jüdische Kinder aufnahm, wo in kurzer Zeit so viele Kinder hinkamen, dass man nicht genügend Häuser hatte und sie in Zelten wohnten. Die ersten 2 Jahre haben sie da in einem Zelt gewohnt.
Tja, eine wahnsinnige.
Und das, nachdem sie hier aus einem Bourgeois-Haus, mein Großvater hat ein schönes Haus in der Georg-Speyer-Straße gebaut, dass die Großeltern dann 36 zu den Preisen, für die Juden damals Häuser verkauft hatten. Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn ich heute dieses Haus hätte.
Hat es den Krieg überlebt?
Wenn ich da gehe, sehe ich das Haus. Und die lebten ein Bourgeois-Leben hier in Frankfurt. Meine Großeltern hatten jede 2. Woche ein Theaterabonnement, die andere 2. Woche ein Opernabonnement. Sie hatten ein Haus mit Gärtner und Chauffeur und Kindermädchen. Und das Leben in Israel oder in Palästina war natürlich ganz, ganz anders.
Das war ein kompletter Neuanfang.
Ja.
Und Ihre Großeltern väterlicherseits, die sind aus Berlin nach Palästina geflohen.
Ja, auch 33. Ja, kamen sie aus Berlin. 2 Kinder, eine Tochter war schon vorher, mein Vater hat eine ältere Schwester gehabt, die Zionistin war. Das heißt, sie ist nach Palästina aus Idealismus gegangen.
Schon vor 33?
Vor 33. Auch meine Mutter hat eine ältere Schwester gehabt, die Ärztin war und die auch, die ist 31 nach Palästina gegangen, weil sie daran glaubte, dass das jüdische Volk dahin soll. Das hatte nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun. Aber die Großeltern beider Seiten, wie auch meine Eltern und andere Geschwister, sind, wie gesagt, nur nach 33 gekommen.
Sie sind dann nach dem Krieg geboren, 1946. Und Sie schreiben in einem Ihrer Bücher, Sie seien mit der Erkenntnis oder besser mit dem Gefühl aufgewachsen, dass Juden in Deutschland nichts zu suchen haben.
Ja, nach dem Holocaust fanden sich in Deutschland viele Juden, die auf der Durchfahrt eigentlich waren.
Displaced Persons.
Displaced Persons. Durch Displaced Person Lager sind ungefähr eine Viertelmillion gekommen. Von denen sind 15.000 in Deutschland geblieben. Also Ende 1953 gab es ungefähr 15.000 Juden, die zum Großteil Ostjuden waren. Das waren keine deutsche Juden. Die beschlossen haben, sie bleiben hier. Es kamen auch einige, nicht sehr viele, deutsche Juden zurück. Gerne spricht man in Deutschland über Adorno oder Horkheimer, aber sehr viele von ihnen gab es nicht. Und Juden, die damals in Deutschland, das ja, wie wir wissen, noch voller Nazis war, lebten, wurden zu Parias in der jüdischen Welt. Niemand wollte mit ihnen was zu tun haben, weder in Israel noch in Amerika. Also Juden, die hier lebten, waren eigentlich auch von den Deutschen nicht geliebt. Die Deutschen wurden ja nicht von einem Tag zum nächsten zu großen Judenlieber. Diese Juden, deren Kultur es auch nicht war. Sie waren ja keine deutsche Juden, die sprachen eigentlich Jiddisch miteinander.
Weil viele aus Osteuropa kamen.
Ja, hauptsächlich polnische Juden. Lebten hier, das ist natürlich eine Verallgemeinerung, was ich jetzt sage, hassten die Deutschen, mit denen sie lebten, und hatten ein Schuldgefühl dafür, dass sie hier leben, und suchten immer Wege, es zu erklären, wieso sie hier sind.
Und in diese Situation kam Ihre Familie dann auch, David Ranan, weil Ihr Vater tatsächlich aus beruflichen Gründen nach Deutschland sollte. Wie war das für Ihre Familie? Was war da?
Ja, 1953 wurde zwischen der deutschen und der israelischen Regierung ein Wiedergutmachungsvertrag geschlossen. Nach diesem Vertrag sollte Israel über 10 Jahre Geldbeträge von Deutschland kriegen.
Wiedergutmachungsvertrag, das ist ein schreckliches Wort.
Ein ganz furchtbarer Name, der sicher der deutschen Politik sehr bequem war. Das Geld wurde nicht in einer Summe bezahlt und dazu musste Israel 80% des Geldes in deutschen Waren kaufen. Auch das sollte es für Deutschland leichter machen und auch besser zu verkaufen an die vielen Gegner in Deutschland. Es gab damals sehr viele Gegner. Wieso müssen wir jetzt den Juden noch Wiedergutmachung zahlen? Adenauer hat es damals zum Beispiel nicht leicht gehabt, es im Bundestag durchzubringen. Seine eigene Partei hatte viel Gegner. Wenn damals die SPD nicht in einem Blockvotum dafür gewählt hätte, wäre der Vertrag, den der Adenauer mit Ben-Gurion geschlossen hat, nicht durchgekommen im Bundestag. Das benötigte einen großen Apparat. Es ist nicht eine Banküberweisung, sondern über 10 Jahre kauft man Waren. Und in den Jahren hat Israel in Deutschland Schiffe, Kraftwerke, Eisenbahnlokomotiven, sehr viel für die Infrastruktur Israels hier bestellt, machen lassen, gekauft. Das braucht einen sehr großen Apparat. Der war in Köln. In diesem Apparat war mein Vater Finanzchef. Und natürlich dazu mussten meine Eltern nach Deutschland kommen.
Und ihre
mein
Mutter?
Vater kam hier, das fing den Job hier an 1955 und meine Mutter wollte nicht mit.
Ja, konnte sich das nicht vorstellen, in Deutschland zu leben.
Nein, die wollte einfach nicht her. Und in der Zeit, und zu Anfangs blieben meine Mutter und ich war damals 9 Jahre alt, wir blieben damals in Tel Aviv. Irgendwann hat mein Vater meine Mutter überzeugt, sie soll doch wenigstens auf Besuch kommen. Er ist so einsam und er hat nicht mal eine Wohnung genommen. Er wohnte in dieser Israel-Mission, gab es auch ein Hotel für Israelis, die auf kurzen Besuch kamen, Arbeitsbesuch, und er wohnte da. Also irgendwann hat meine Mutter nachgegeben und wir kamen auf Besuch und daraus ist dann eine längere Zeit geworden.
Wie sind Ihre Kindheitserinnerungen, dieser Wechsel von Tel Aviv nach Köln?
Ich fand es damals als Kind, glaube ich, aufregend. Das war meine erste Reise ins Ausland. Man darf nicht vergessen, Israel hatte ja damals, war ja umringt von Ländern, die Feindländer waren, die man nicht besuchen konnte. Und damals ist man nicht so viel gereist wie heute. Und das war ganz rar, dass man aus Israel ins Ausland gefahren ist. Und ich würde sagen, es gibt zwei Sachen, an die ich mich ganz stark erinnere. Das eine war, wie viel es zu essen gab. Wir waren in Israel nicht hungrig, aber in meiner Kindheit gab es in Israel genau zwei Sorten gelben Käse. Der eine hieß holländischer, der andere hatte Löcher, hieß Schweizer und die schmeckten beide nach gar nichts. Und es gab wahrscheinlich eine Sorte Wurst. Und ich erinnere mich noch an den ersten Tag in der Wohnung, die wir gemietet hatten, wo das Essen, das Abendessen und der Tisch, der voll war mit lauter Brotsorten, die ich nicht kannte, Pumpernickel und so viele Sorten Käse und so viele verschiedene Sorten Wurst. Das Bild sehe ich noch vor mir. Ich sehe vor mir noch diese Essküche da in Köln. Das ist das eine. Das zweite, was ich damals faszinierend fand, ohne überhaupt die Drama zu verstehen, war, wie viel noch kaputt war. In jeder Straße, jeder paar Meter konnte man ein Haus sehen, das kein Haus mehr war, sondern nur Schutt. Sowas kannte ich überhaupt nicht. Und sowas ist natürlich für Kinder spannend.
Sie haben sehr viel später, 2014, ein Buch veröffentlicht, Die Schatten der Vergangenheit sind noch lang. Junge Juden über ihr Leben in Deutschland. Da haben Sie mit über 50 Jüdinnen und Juden gesprochen, die in der dritten Generation in Deutschland leben. Das sind also die Enkel der Überlebenden des Holocaust. Und da hat sich, glaube ich, das Lebensgefühl im Vergleich zu dem ihrer Mutter sehr geändert.
Mich interessierte das Thema genau, da ich kein Verständnis hatte für die erste Generation, also die Leute, die quasi aus dem KZ raus sich Deutschland ausgesucht haben, um hier ihre neue Heimat aufzubauen. Das konnte ich nicht verstehen, kann ich auch heute nicht verstehen.
Also da teilen Sie das Gefühl auch, dass Ihre Mutter hatte zum Beispiel ganz stark, dass sowas nicht geht.
Ja, meine Mutter wollte es einfach selber nicht tun. Die zweite Generation, die schon hier geborenen, also das ist eigentlich mein Alter, also sind hier geboren, haben schon andere Gefühle entwickelt, haben weniger Hass wie so wie Deutschland gehabt, haben sich aber hier auch nicht zu Hause gefühlt. Und Studien, die damals gemacht wurden, in den 70er zum Beispiel, unter jungen Juden hier, zeigten, dass der Großteil von ihnen auf die Frage, was ihre Heimat ist, Israel sagte und auch sagte, ja, wir haben auch vor, dahin zu ziehen. Nicht wenige sind auch hier weg, ein Teil nach Israel, ein Teil haben in Israel gemerkt, dass es doch nicht das Richtige für sie ist und sind wieder zurück, sind viele nach England gegangen. Es gab den Begriff, wir sitzen auf gepackten Koffer. Das hat man sowohl gesagt, um sich selber zu versichern, dass man eigentlich hier nicht permanent ist. Also wir sind nicht so schlimm, wir leben nicht mit den Nazis, wir haben vor, wegzugehen. Aber auch eine Warnung, wenn wir merken, dass wieder etwas passiert, dann sind wir sofort weg. Ich wollte sehen, ob die Kindeskinder irgendwie normal sind. Ob sie hier wie ein normaler Deutscher leben und sich hier zu Hause fühlen und nicht mehr der Meinung sind, dass ein anderes Land ihre Heimat ist. Und da deswegen habe ich dieses Forschungsprojekt mir ausgesucht.
Und die Antwort ist schon, dass die meisten das Gefühl haben, ja, Deutschland.
Überhaupt keine Frage, auch wenn man Kritik hört aus diesen Reihen, leben Juden in Deutschland gern und sicher. Das ist ganz klar. Dazu haben sich ja vor ungefähr 30 Jahren sind ja ungefähr 200.000 Juden aus der ehemaligen Sowjetunion hergekommen. Die sind keine Deutsche, noch sind es richtige Flüchtlinge, die hatten, da sie ja die Alternative haben. Die konnten ja nach Israel gehen, wenn sie nicht weiter in Russland, die konnten in Russland bleiben, aber sie hätten auch nach Israel gehen können. Sie sind aus wirtschaftlichen Gründen, haben die beschlossen, sie wollen gerne nach Deutschland kommen. Das ist heute 90% des Judentums in Deutschland, sind diese ehemaligen russischen oder ukrainischen Juden.
In Ihrem Buch »Die Schatten der Vergangenheit sind noch lang« gibt es viele spannende Erzählungen von jungen Jüdinnen und Juden. Was mich zum Beispiel sehr berührt hat, ist ein Satz, ein 28-jähriger Banker sagt das, er ist hypersensibilisiert, was den Umgang mit Minderheiten angeht. Und darüber werden wir später uns noch unterhalten, wenn wir über Ihre Studie, über Ihre Gespräche mit muslimischen Deutschen reden werden. Ich würde jetzt aber gerne wieder den Bogen zurückschlagen zu Ihrer Vergangenheit, in Ihre Vergangenheit, David Rannan. Sie haben nämlich Musik mitgebracht, Musik ausgesucht, die uns sozusagen auch durch Ihren Lebenslauf durchgeleitet. Und die erste Musik, ich glaube, die hat auch viel zu tun mit Ihnen und Ihrem Vater. Was erwartet uns?
Ja, das erste Musikstück kommt aus einer Mozart-Oper, die Entführung aus dem Serail. Das war die erste Oper, zu der mein Vater mich genommen hat. Damals war ich 10, zu einer Aufführung in Düsseldorf. Und ich sehe noch jetzt die Bühne vor mir. Das war wirklich ganz toll. Dazu hat auch geholfen, dass ich beinahe die ganze Oper schon mitsingen konnte, da wir sehr viel Musik zu Hause auf Platten gehört haben. Man ist auch in Konzerte gegangen. Meine Eltern waren beide sehr musikalisch. Und Duette aus der Entführung aus dem Serail habe ich manchmal als Kind mit meinem Vater gesungen. Und daher ist sie mir natürlich ganz besonders nah, diese Oper.
Marsch, 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 drei, ein, sonst soll die Bastonade euch gleich zu Dienste stehen, euch gleich zu Dienste stehen. Ei, 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 das wäre ja schade, das wäre ja schade, mit uns umzugehen, mit uns umzugehen, so umzugehen. Dann du mich weh, weg von der Tür, dann du mich weh, weg von der Tür, so schlag ich frei, so schlag ich frei.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit dem israelisch-britisch-deutschen Kultur- und Politikwissenschaftler David Rannan, der als David Abraham Thomas Rosenzweig in Palästina zur Welt gekommen ist. Gastgeberin ist Regina Oehler. Ihr Vater David Rannan war in Deutschland und sollte die Leitung der Israel-Mission übernehmen, aber dazu ist es leider nicht gekommen.
Ja, er starb sehr jung und sehr früh, er war 48, als er starb, hier in Deutschland. Er hatte eine Herzattacke und ist daran gestorben.
1959. Ja. Und es hieß dann für Sie und Ihre Mutter, dass Sie zurück sind nach Israel.
Ja.
Und dass Sie in Israel dann das Gymnasium gemacht haben. Was war das für Sie für ein Wechsel und was war das für eine Schulzeit in den frühen 60er Jahren in Israel?
In den Jahren, in denen wie meine Eltern in Köln waren, war ich auf einem englischen Internat in Holland. Das war ein sehr kleines Internat.
Weil Ihre Eltern nicht wollten, dass Sie auf eine deutsche Schule gehen, oder?
Nicht nur, dass meine Eltern es nicht wollten, auch das israelische Auswärtige Amt wollte es nicht, dass israelische Kinder auf Schulen gehen, in denen ein nicht kleiner Teil der Lehrer noch unter dem Nationalsozialismus geprägt wurden. Daher waren ein Teil der Kinder auf internationalen Schulen anderswo, außer den sehr kleinen Kindern, für die es so eine Art Schule gab. Für die ersten zwei Schulklassen gab es eine israelische Schule da. Aber das war ein sehr gutes Internat, eine sehr gute Schule. Und ich kam, nachdem ich 3,5 Jahre außerhalb Israels war und die weder Hebräisch gelernt habe, noch die israel-spezifischen Fächer, also weniger Bibel, weniger israelische Geschichte, kam ich dann zurück und für mich war das nicht so leicht. Dazu war ich, denke ich mal, ich habe es damals selber nicht so empfunden, aber ich würde denken, dass ich natürlich auch traumatisiert vom Tod meines Vaters war. Das war für mich nicht leicht, aber ich habe es doch geschafft.
Ja, und Sie haben erzählt, Sie waren damals auch schon als Schüler politisch engagiert, waren Mitglied in der linken Jugendbewegung Shomer.
Shomer HaTzair.
Ja. Was hat Sie da bewegt? Was waren Ihre Ziele?
In der Zeit waren Jugendbewegung sehr in dem noch sehr kleinen Israel. Israels Bevölkerung war damals noch nicht sehr groß. Und besonders in den aus Europa stammenden Eliten, die teilweise, nicht alle, aber teilweise sozialistisch geprägt waren, waren solche sozialistische Jugendbewegungen sehr üblich. Und ich bin damals in eine gegangen, in der auch mein bester Freund war. Die passte mir auch in meinem, schon damals in meinem politischen Denken. Die Jugendbewegung in Israel, deren Ziel war es eigentlich, die Jugend zum Leben in einem Kibbutz zu erziehen. Und nicht wenige haben es auch gemacht, probiert, Teil von ihnen geblieben, Teil nicht. Ich bin vorher noch ausgetreten. Also ein Leben im Kibbutz war nichts für mich.
Hätte sie nicht gereizt?
Nee. Aber die Politik, die gefiel mir.
Und dann kam nach dem Abitur der Militärdienst, ja, von 1965 bis 1968 ist in Ihrem Lebenslauf zu lesen. Da war ja dann auch der Sechstagekrieg. Mussten, ja, Sie denn dann als Soldat mitmachen, David Ranan?
Ja, die Frage ist, was Sie mit mitmachen meinen. Ich war Soldat in der Zeit, aber ich war nicht in einer Kampfeinheit. Ich musste nicht kämpfen, aber ich war Soldat in der Zeit. Ich war 1973, gab es ja den Oktoberkrieg, den Yom Kippur-Krieg. Da hatte ich schon gearbeitet. Aber da war ich 6 Monate als Reservist auch aufgerufen. In Israel wird man ja auch dauernd auf Reservedienst aufgerufen.
Sie haben ein Buch geschrieben. Ist es noch gut für unser Land zu sterben? Junge Israelis über ihren Dienst in der Armee. Das ist 2011 erschienen, auch im Nikolai Verlag, übrigens ihrer Mutter gewidmet. Und das Buch über junge Juden in Deutschland hatten sie ihren Großeltern gewidmet. Das fand ich sehr schön. Da sagen sie, es hat sich viel verändert in Israel. Auch dieses Gefühl, für die Armee dienen zu müssen, hat sich verändert seit ihrer Zeit. Was hat sich da geändert?
Vielleicht kann ich das am besten auch mit einer Anekdote erklären. Ich besuchte Freunde von mir in Israel, irgendwann 2009, die 3 Söhne haben. Und der Älteste war ins Militär gegangen und hat nach einigen Monaten den Weg gefunden, um aus dem Militär rauszukommen. Hat sich krank gestellt und hat dann so ein Hippie-artiges Leben geführt. Der Zweite hat einen schweren Militärdienst beim Panzerkorps gemacht in Gaza. Und als ich bei diesen Freunden zu Besuch war, war der Jüngste gerade in der letzten Schulklasse, war so 18. Und der erzählte mir, dass er nicht vorhat, ins Militär zu gehen. Und da habe ich ihn gefragt, ja, wieso denn? Nee, das ist nichts für mich. Und da habe ich gesagt, und wie hast du vor, das zu machen? Also ja, ich werde mir schon von einem Psychiater einen Attest geben, dass ich nicht tauglich zum Dienst bin. Nachher fuhr ich von diesen Freunden weg. Und ich erinnere mich noch an einen Punkt auf der Autobahn, als ich dachte, das ist ein Thema, das ich gerne recherchieren möchte. Also in meiner Zeit gab es sowas überhaupt nicht. Also ich fand das spannend. Ich wusste zwar, dass die israelische Regierung, ich lebte schon damals längere Zeit nicht in Israel, aber lese jeden Tag die israelische Presse und ich bin auch öfters in Israel. Ich wusste, dass die israelische Regierung sich Sorgen macht über Menschen, die aus moralischen Gründen keinen Wehrdienst, also Wehrdienstverweigerer aus moralischen Gründen. Und die werden auch von Israel bekämpft. Und wenn jemand sagt, er möchte nicht ins Militär gehen, da er gegen die Besatzung ist, dann kommt er erstmal ins Gefängnis. Nach einigen Monaten Gefängnis werden sie freigelassen. Aber man macht es ihnen am Anfang schwer. Deswegen suchen einige den Weg über einen Arzt. Aber dass das Ganze beinahe akzeptabel geworden ist, das fand ich sehr interessant. Mhm. Und deswegen wollte ich dieses Forschungsprojekt machen.
Und da gibt es dann so Aussagen, wie zum Beispiel von einem 29-jährigen Studenten, der sagt, die Militärmanie des Staates ist der Kern des Übels. Erleben Sie das auch so, dass es da schon sowas wie eine Militärmanie gibt?
Zweifellos. Man sieht es ja jeden Tag. Jede Partei schmückt sich mit Generäle und es gibt dauernd neue Generäle oder Generalstabschefs, die neue Parteien gründen, weil man in Israel weiß, dass Generäle das Gefühl der Sicherheit geben und deswegen gern gewählt werden. Rabin war General, Sharon war General, Barak war General, also Generalstabschef sogar.
Aber Sie sagen, David Ranan, das wäre ein Schwarz-Weiß-Denken, das man durchaus in Frage stellen kann.
Was ich sage ist, ob zwar ich selber nicht nur in Israel geboren wurde, aber auch der Meinung bin, dass Zionismus moralisch zu verteidigen ist und dass es richtig war, den jüdischen Staat zu gründen, nachdem ein solch großer Teil des jüdischen Volks umgebracht wurde, ich nicht der Meinung bin, dass alles, was dieser jüdische Staat tut, richtig ist. Und dazu habe ich auch Verständnis für die andere Seite. Nur weil ich auf der israelischen Seite bin, bedeutet ja nicht, dass ich nicht verstehe, dass die arabische Seite mich nicht haben will. Ich finde es falsch, wenn Leute so schwarz-weiß, das Schwarz-Weiß ist in diesem Denken.
Wir kehren in die Zeit zurück, in der Sie selber Militärdienst geleistet haben und davor. Sie haben uns jetzt ein Lied aus der Jugendbewegung mitgebracht, David Ranan.
Ja, das war eine schöne Zeit, sagen wahrscheinlich alle alten Männer über ihre Jugend. Und ich glaube, sehr viele Leute, die so wie ich in der Zeit in Israel sozialisiert wurden, schmelzen, wenn sie diese Jugendbewegung-Lieder hören oder singen, die sehr oft auf russische Volkslieder basiert sind. Und ein solches habe ich jetzt mitgebracht.
Salzel, salzel, katros le'etzel.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit dem Kultur- und Politikwissenschaftler Dr. David Ranan und Regina Oehler als Gastgeberin. David Ranan, Sie haben aber erstmal nicht Kultur- oder Politikwissenschaften studiert, sondern Volkswirtschaft an der Hebrew University in Jerusalem.
Ich wusste schon als 15-jähriger Junge, der zwar auf einer sozialistischen Jugendbewegung war, wusste ich, dass ich gerne Banker werde. Natürlich war damals Banker nicht, was man sich heute unter dem Begriff vorstellt. Ich habe gerne Zahlen gehabt und mir war klar, dass ich in eine Bank gehe. Und zu dem Zweck habe ich dann Nationalwirtschaft studiert und nachher habe ich auch noch einen Master in Business gemacht.
Und dann haben Sie mit Mitte 30 Israel verlassen und sind nach London gezogen. Warum?
Ja, zuerst wurde ich von der israelischen Bank, bei der ich 10 Jahre in Tel Aviv gearbeitet habe, nach London geschickt, um da ihre Niederlassung in London zu managen. Da war ich 35 und das war natürlich ein sehr schöner Jobangebot. Und so kam ich nach London.
Aber Sie sind da geblieben. Also was hat Sie bewogen, nicht wieder zurückzugehen danach nach Israel?
Nach 5,5 Jahren war meine Tour of Duty zu Ende und ich sollte zurück. Also meine Bedenken waren, dass ich aus diesem bequemen Status von einem Manager, der ein Büro hat und eine Sekretärin und ein Company Car und alles wird für einen gemacht und man die Restaurantrechnung zahlt die Bank und das war alles sehr bequem. Und ich dachte mir, will ich das so weitermachen? Und dann habe ich beschlossen, jetzt höre ich auf und fange was Neues an.
Und das neue Anfang war erstmal, dass Sie sich selbstständig gemacht haben, aber auf einem vertrauten Terrain. Aber dann, David Ranan, dann haben Sie nochmal studiert, Kultur- und Politikwissenschaften. Und Ihr neuestes Buch ist 2018 erschienen im Dietz Verlag und hat den Titel »Muslimischer Antisemitismus – Eine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland?« Dieses Buch haben Sie Ihrem Vater gewidmet, David Ranan. Und Sie setzen sich da intensiv erstmal auseinander überhaupt mit diesem Begriff Antisemitismus. Und Sie sagen, um ernst gegen Antisemitismus kämpfen zu können, muss man aufhören, ihn mit breiten Pinseln auf jede Mauer zu malen. Was ist Ihnen da wichtig, David Ranan?
bei Antisemitismus hat, wie wir alle wissen, das muss man jetzt nicht wiederholen, zu den schlimmsten Sachen, die wir überhaupt kennen, gebracht. Und daher müssen wir sehr vorsichtig sein und ihn erkennen. Wenn wir aber etwas falsch diagnostizieren, dann gibt es die Gefahr, dass man, was immer wir falsch diagnostizieren, auch falsch behandeln und dass wir irgendwann auch müde werden. Wenn zu viel Wolf gerufen wird, dann glaubt man nicht mehr an den Wolf. Deswegen finde ich es höchst schädlich der jüdischen Sache, dass man Antisemitismus behauptet, wo es keiner ist. Das kommt zuerst sehr viel aus israelischer Seite. Israel hat seit eh und je und schon besonders unter dem Netanyahu-Regime es benutzt, den Antisemitismus, Vorwurf und Beschuldigung, um Kritiker seiner Politik einzuschüchtern. Das wird dauernd noch gemacht, bei Netanyahu beinahe täglich. Wer da mithilft, sind einige jüdische Lobbys, die das auch machen, die israelische Politik unterstützen. Und als ganz besonderes deutsches Phänomen gibt es hier diese obskure Gruppe, das ist keine Gruppe, aber von Philosemiten, die etwas ähnlich wie Judenhasser, also Antisemiten, nicht in der Lage sind, sachlich über irgendetwas, was mit jüdisch oder israelisch zu tun hat, zu denken oder zu sprechen. Das macht zum Beispiel den ganzen Diskurs über Israel in Deutschland zu lahm.
Weil sich Deutsche nicht trauen, die Politik Israels zu kritisieren, oder?
Das ist nicht wahr. Die Politik Israels wird ja sehr viel kritisiert. Die deutsche Politik tut es nicht, also tut es nicht öffentlich. Die öffentliche Meinung ist schon sehr kritisch, aber die deutsche Politik handelt nicht so. Und wenn jemand zu prominent Israel kritisiert, dann wird sofort Antisemitismus gerufen oder probiert einzuschüchtern. Das ist nicht gut. Man sollte über Israel sachlich sprechen. Man sollte auch über jüdische Themen, auch über das jüdische Leben hier sollte man sachlich sprechen. Die jüdische Gemeinde, Sie haben mich ja vorher gefragt über die erste Generation, die zweite Generation und die dritte Generation von Juden in Deutschland. Heute ist der Großteil, das hatte ich auch schon erwähnt, der Juden, die in Deutschland leben, kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Und Juden haben sich gleich am Anfang eine Rolle ausgesucht. Um zu erklären, wieso sie hier leben, haben sie von sich behauptet, die kamen aus ihrer eigenen Führung, dass sie dafür sorgen, dass Deutschland demokratisch wird oder dass sie Deutschland helfen, eine Beziehung mit dem Weltjudentum aufzubauen, mit Israel aufzubauen. Das war totaler Quatsch, das ist eine fiktive Rolle. Weder Israel noch das internationale Judentum brauchte, internationale Judentum klingt natürlich furchtbar, noch die Juden in Amerika brauchten diese 15.000 Displaced Persons hier in Deutschland, um Kontakte mit der deutschen Regierung aufzubauen. Aber sie fühlten sich damit gut. Dann kam die nächste Generation und die behauptete, dass sie einen wichtigen Teil in der Aufarbeitung der Vergangenheit hatten. Auch das glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Und jetzt suchen sie weiter eine Rolle. Und ich habe das Gefühl, dass für die jüdische Gemeinde nun der Kampf gegen den Antisemitismus identitätsstiftend geworden ist. Und das ist tragisch. Warum? Das ist ja kein normales Leben. Wollen die Leute wirklich, dass ihre Kinder hier aufwachsen mit so einer Aufgabe?
Das klingt heftig. Wobei auch bei Ihren Gesprächen mit jungen Juden in Deutschland gab es zum Beispiel einen 22-Jährigen, der gesagt hat, ich werde immer wieder von Nichtjuden als Repräsentant Israels angesprochen. Also auch selbst diese Generation scheint da noch ein bisschen diese Bürde dieser Aufgabe zu spüren.
Ja, aber ihre eigene Führung ist daran schuld. Man hält es gerne als Vorwurf der Deutschen. Ja, warum fragt ihr uns über Israel? Warum hat die damalige Oberbürgermeisterin von Frankfurt dem Herrn Bubis Frieden in seinem Land gewünscht? und damit Israel meinte. Er antwortete, in meinem Land herrscht seit 45 Frieden. Das ist alles schön und gut. Aber wenn Ihre Repräsentanten gefragt werden über die Lage in Gaza, dann sagen sie nicht, dazu haben wir repräsentieren nicht Israel. Jeder von uns hat eine persönliche Meinung. Wir als Community haben dazu keine Meinung. Gehen Sie bitte an die israelische Botschaft, wenn Sie eine Meinung hören wollen. Das sagen sie aber nicht. Es ist nicht so leicht für jemand, der sich nicht so gut auskennt, zu differenzieren. Wenn die jüdische Gemeinde den israelischen Nationalfeiertag mit israelischen Fahnen feiert, dann versteht nicht jeder, dass die jüdische Gemeinde eine Sache ist und Israel was anderes ist. Und für viele heißt das, ja, das ist ja alles dasselbe, Israelis, Juden. Also ich verstehe, woher das kommt. Es ist falsch, aber ich verstehe, woher das kommt.
Sie haben über 70 Gespräche geführt mit muslimischen Studenten und Studentinnen und mit muslimischen Akademikerinnen und Akademikern. Und Sie erzählen in Ihrem Buch, dass es krasse Vorurteile gibt, krasse Ansichten über Jüdinnen und Juden. Aber Sie sagen, das ist nicht Antisemitismus, was Sie da gehört haben.
Es kommt darauf an, wie man Antisemitismus definiert. Ich, wie ich schon vorher sagte, finde es falsch, eine zu breite Definition zu benutzen. Also zum Beispiel ein Hass Israels aus arabischer Seite, auf jeden Fall, aber teilweise auch aus muslimischer Seite. Es gibt ja viele Muslime, die mit ihren Glaubensgenossen oder mit der palästinensischen Seite sich identifizieren, ist für mich nicht notwendigerweise ein Antisemitismus. Es kann sein, dass darunter wird es auch Antisemiten geben, zweifellos. Aber es gibt einen konkreten Territorialkonflikt zwischen Israelis und Araber. Es gibt einen Territorialkonflikt, nicht gelöst, oft blutig. Dass da es auch Hass gibt, ist dann verständlich. Das ist à la guerre comme la guerre. Und was nach meinem Verständnis Antisemitismus ist, ist was viel Tieferes. Es ist ein Gefühl von Hass von Juden, weil sie halt Juden sind und weil man ihnen als Juden irgendwelche Eigenschaften anklebt. Ja, die sind so gut mit Geld, die probieren die Welt übernehmen. Also all die alten Mythen und Vorurteile. Die Basis des Hasses bei den meisten Muslimen, die teilweise aber die Sprache des christlichen Antisemitismus übernommen haben. Die christliche Welt hat ihre Vorurteile und ihren Antisemitismus mit großer Freude in die arabische Welt exportiert, die sie teilweise auch benutzen. Aber die Ursache da ist eine andere Ursache. Deswegen bin ich der Meinung, dass nur mit der Aussage Antisemitismus wird dieses Problem nicht wegmachen.
Wird dieses Problem nicht gelöst? Was eben ein politisches Problem ist, das politisch gelöst werden muss.
Ja, natürlich kann man nicht erwarten, und es wäre auch ein Fehler, wenn wir warten würden, bis der Nahostkonflikt gelöst wird. Ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass der Nahostkonflikt nicht vom Nahen Osten auf unsere Straßen hier in Europa, hier in Deutschland überschwappen.
Und wie gelingt das? Wie kann das gelingen?
Ich bin da nicht hoffnungslos. Ich glaube, in dieser Studie, die ich gemacht habe für das letzte Buch, Muslimischer Antisemitismus, kam wirklich an die ganze Bandbreite von Vorurteilen und Verschwörungstheorien. Es kam aber auch ganz klar raus, dass bei beinahe allen, oder wahrscheinlich bei allen, die Einstellung und Meinung zu Juden mit dem Israel-Palästina-Konflikt verbunden waren. Die waren nicht mit dem Koran verbunden, die wussten nicht, was im Koran über Juden steht. Die waren nicht mit irgendwelchen komischen Ideen über Juden verbunden, die sie zwar alle kannten, aber die Emotion kam durch das Israel-Palästina-Thema. Aber wenn ich dann weiter hakte irgendwann, fand ich, dass beinahe bei allen ein sehr großes Unwissen über dieses Konflikt. Die wussten sehr wenig und teilweise falsch. Da haben wir ein Gemisch von hoher Emotionalität mit wenig Wissen. Dieses Gemisch ist natürlich gefährlich und Zündstoff. Aber das kann man mit Lernen, mit Bildung teilweise lösen. Und ich plädiere dafür, dass man zuerst, und das gilt nicht nur für Muslime, das gilt allen, der Mehrheitsgesellschaft, den Juden, natürlich den Muslimen, dass man ein gutes Modul über den Nahostkonflikt, man beschäftigt sich da und wie sorgen wir dafür, dass die Leute über den Holocaust lernen. Und sehr viele von ihnen wollen das überhaupt nicht hören. Ich sage nicht, dass man das deswegen raus aus dem Schulprogramm wegnehmen soll, auf keinen Fall. Aber man sollte den Nahostkonflikt, ein gutes Modul zu dem Thema, in alle Schulen reinbringen, in denen man lernt, die verschiedenen Sichtweisen über was sich da getan hat, wie es dazu kam, wo wir heute sind, und daraus lernt, dass die Wahrheit im Auge des Beschauers ist. Es gibt nicht eine Wahrheit. Das ist ganz wichtig zu lernen. Jeder kann nachher beschließen, welche dann seine Wahrheit ist. Das tun wir ja immer im Leben. Aber man muss erstens mal lernen, dass es verschiedene Sichtweisen gibt.
Und verschiedene Wahrheiten damit und verschiedene, eben auch.
Ja. Dazu muss man, einen zweiten Teil in meinem Programm, ist, dass man Empathie lernen muss. Und das klingt merkwürdig, warum muss man Empathie lernen? Empathie muss man lernen. Man muss lernen, die Gefühle und die Ängste und sogar den Hass der anderen kennenzulernen, zu verstehen, sogar zu akzeptieren. Das ist ganz wichtig. Jeder muss verstehen, woher die Ängste und der Hass der anderen Seite kommen.
Und was mich auch sehr berührt hat, dass in Ihrem Buch über junge Juden und Jüdinnen in Deutschland einige auch gesagt haben, dass sie eben als Mitglied einer kleinen Minderheit eine hohe Sensibilität dafür haben, wie wir in Deutschland umgehen mit Ausländerinnen und Ausländern, mit größeren Minderheiten wie den Muslimen. Und zum Beispiel Mark, der 28-jährige Banker, sagt, ich persönlich fühle mich oft aufgerufen, auch andere Minderheiten zu schützen. Also das wäre ja nun auch eine, ja, Sie sagen, Juden und Jüdinnen sollen keine Rolle spielen müssen in Deutschland. Aber ich fand es schon sehr, sehr eindrucksvoll, als ich dieses Gespräch gelesen habe.
Ja, das ist auch sehr eindrucksvoll. Aber ich glaube nicht, dass das typisch ist für die jüdische Gemeinde heutzutage in Deutschland. Ich sage, will damit nicht sagen, dass in der Willkommenskultur nicht auch viele Juden mitgemacht haben und jüdische Gemeinden mitgemacht haben. Natürlich. Aber was man heute dominant in den jüdischen Gemeinden fühlt, ist die Angst vor den Muslimen. Und die wird geschürt und mit Angst kommt Hass. Und was ich sage, ist, dass die Angst nicht berechtigt ist und der Hass kontraproduktiv ist. Aber das ist heute viel stärker als das Gefühl des Verständnisses, leider.
Eine Menge Arbeit, David Rannan.
Ja, noch sehe ich nicht, wo die Bereitschaft ist, diese Arbeit zu machen.
Aber Sie zum Beispiel, ein Teil Ihrer Arbeit ist auch, dass Sie in Schulen gehen und zu Schülerinnen und Schülern sprechen.
Ja, und solche Gespräche finde ich oft sehr interessant. Und ich erkläre dann, wir kriegen dauernd Schlagzeilen vor unseren Augen. Wir nehmen die Schlagzeile mit, besonders wenn sie unser Vorurteil stärkt, wenn sie uns irgendwie passt, und wir behaupten das dann weiter. Und das, ganz wichtig, das muss in Schulen gelernt werden. Du liest etwas, du hörst etwas, geh nach. Du hörst eine Umfrage, dass 70% der Bevölkerung irgendwas glaubt, dann frag, wer hat die Fragen gestellt, wer hat die Umfrage finanziert, wer hat die Fragen gestellt, wie wurden die Fragen gestellt, was wurde genau gefragt, wer war die Bevölkerung, was gab es denn für Alternativen, zwischen was und was konnte man wählen. Die meisten Leute tun das nicht. Wenn man das mal tut, dann sieht man, dass beinahe alle Umfragen, deren Resultate uns dauernd durch die Zeitungen zitiert werden, porös sind. Beinahe alle von ihnen sind problematisch. Meine Freunde in der Demoskopie werden das nicht gerne hören, aber ich bin dieser Meinung.
David Rannan, die Zeit ist verflogen Und wir haben nur noch Zeit für die letzte Musikfarbe, das letzte Musikstück, das Sie uns mitgebracht haben für unser Doppelkopfgespräch. Und Sie müssen uns jetzt noch sagen, was uns ganz zum Schluss erwartet.
Als ich ein Kind war, wollte ich und sollte ich anfangen, Cellounterricht zu nehmen. Und irgendwann habe ich dann damit aufgehört, das Cello steht traurig in der Ecke in der Wohnung. Und ich habe jetzt ein Stück aus einer der Bach-Cello-Suiten aus der vierten ausgesucht, die Sarabande. Spielt der wer denn, wenn nicht der große Pablo Casals?
Wir hören Sie jetzt mit Pablo Casals. Vorher Ihnen, David Ranan, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Doppelkopfgespräch.
Danke, ich habe mich gefreut, hier zu sein.
Als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.